Sie wollte im Prinzip schauen, ob es eine Lösung gibt für diese Symptome, damit sie wieder normal atmen kann durch die Nase, normal schwimmen kann, schmerzfrei schwimmen kann und an dem sozialen Leben besser teilnehmen kann. Und als sie mir das geschildert hatte, war das deutlich, dass dieser kalte Wasserfluss von dem Schwimmen zusammen mit dem Luftdruck, den man unwillkürlich beim Schwimmen durch die Nase ausübt, dass das ein Reiz und das da für mich so sich anhörte, als würde der Nerv am Dach der Kieferhöhle frei liegen. Und dem war dann auch so. Und warum ich mich besonders an sie erinnern konnte, war, dass wir erstaunt waren, dass sie dieses Augenlicht nicht verloren hatte. Eine der ganz seltenen Situationen, wo wir dann tatsächlich alles stehen und fallen lassen und hinfahren.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Dr. Manfred Suhr. Er ist Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und arbeitet an der Asklepios-Klinik St. Georg in Hamburg sowie in der Klinik Mannhagen in Großhansdorf. Geboren wurde er in Südafrika. Schon im Alter von 9 Jahren wusste er, dass er Arzt werden wollte. Er studierte Medizin in Südafrika und hatte den unbedingten Wunsch, nur Gesichter zu operieren. Deshalb studierte er zusätzlich Zahnmedizin, um dann Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie zu werden. Wir sprechen heute über eine junge Patientin, die immer beim Schwimmen stechende Schmerzen im Gesicht spürt. 10 Jahre zuvor hatte sie bei einem Motorradunfall schwerste Gesichtsverletzungen erlitten. Die OP und Heilung waren damals sehr gut verlaufen. Aber warum hat sie jetzt dieses Problem?
Die ganz aufgeweckte, nette Person saß plötzlich da. Ich war schon mal umgezogen mit der Praxis, habe sie sofort wiedererkannt. Und kam mit Beschwerden, dass sie beim Schwimmen, ihr Lieblingshobby, wahnsinnige Schmerzen im Oberkiefer hat. Und dass sie immer noch Probleme hatte mit dem Sehen, weil die Augen noch auf unterschiedlicher Höhe waren. Die Augenhöhlengröße waren unterschiedlich. Und ich konnte mich noch genau an den Unfall vor 10 Jahren, an der ich sie auch selber behandelt hatte, erinnern. Und für sie war das zunehmend, oder sie wollte im Prinzip schauen, ob es eine Lösung gibt für diese Symptome, damit sie wieder normal atmen kann durch die Nase, normal schwimmen kann, schmerzfrei schwimmen kann und an dem sozialen Leben besser teilnehmen kann.
Es war also sozusagen eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, alte Bekannte, die Sie da wieder getroffen haben. Sie haben gerade gesagt, Schmerzen beim Schwimmen im Gesichtsbereich. Die Augen, da gab es auch ein Problem. Sie kannten die junge Frau also, ich glaube, die war Mitte 30. Was war denn davor passiert? Sie konnten sich ja an den Fall noch erinnern.
Genau, was beeindruckend war, war der Umfang der damaligen Verletzung. Wir sind ja manchmal überrascht, dass Leute manche Unfälle überleben, weil die Kräfteeinwirkung so ist, auch in ihrem Fall, dass das ganze Mittelgesicht von dem Nasensteg an Augenhöhlen, das ganze Mittelgesicht, die Oberkieferzähne nach hinten geschoben werden an die Schädelbasis. Und in der Schädelbasis laufen die ganzen Gefäße zum Hirn hin, zu den Augen hin. Und warum ich mich besonders an sie erinnern konnte, war, dass wir erstaunt waren, dass sie dieses Augenlicht nicht verloren hatte.
Und was war das für ein Unfall, der damals passiert war?
Wenn ich mich richtig erinnere, Motorrad. Und wenn ich mich auch richtig erinnere, war der Helm, den sie damals trug, dieser Helm, der nicht vorne diesen Kieferschutz hat. Das heißt, es war nur der Helm, der quasi für die extradurale Hämatomprophylaxe gedacht ist und für die Kalottenfraktur, aber nicht für die Schädeldeckenfraktur. Aber das Mittelgesicht schont es ja nicht. Und deswegen sind die meisten Motorradhelme ja jetzt genau wie BMX mit einem Band unterm Kiefer versehen, sodass insgesamt das ganze Mittelgesicht geschont wird. Mhm. Und wie gesagt, das sah sehr dramatisch aus. Ich kannte ja vor dem Unfall die Dame nicht, wusste ja gar nicht, wie die aussah. Und dann versucht man, vergleichbar mit einer kaputten Tasse, diese Teile wieder zusammenzubauen.
Wie war das denn damals, als das akut war? Sind Sie da dazugerufen worden, gleich sozusagen in der Akutsituation? Wie war die Szenerie, wo Sie da dazukamen oder dazugestoßen sind?
Das Interessante ist, dass wir als Kieferchirurgen sehr selten in die Notaufnahme gerufen werden. Die Leute werden stabilisiert und dann werden die auf die Intensivstation gelegt und wir kommen am nächsten Morgen dazu. Es sei denn, das Augenlicht ist gefährdet. Dann werden wir angerufen und dann habe ich auch schon verschiedene Male alles Verrückte gemacht, auch bei ihr, die Kinder eingepackt, abgeladen, ins Krankenhaus gefahren. Denn die Lösung in dem Retten des Augenlichts besteht dann darin, sofort das Mittelgesicht nach vorne zu ziehen und das an der Schädelbasis, also an den Augenknochen, an der Seite, an der Stirn, an den Stirnknochen, dann anzufangen zu befestigen, sodass es nach vorne gebracht wird. Und was für uns als Kieferchirurgen immer sehr, sehr wichtig ist, ist die Bezahnung. Mhm. Der Unterkiefer war nicht gebrochen, deswegen hatten wir die Unterkieferzahnreihe als Orientierungsschiene, konnten dann die Oberkiefersegmente an den Unterkiefer anpassen und das dann versuchen zu verbinden mit den anderen Platten, die wir in den Augenrändern und an der Stirn angebracht hatten. Mhm. Und so konnten wir den Druck, der hinten auf den Augennerv und auf die Augenvene und auf die Augenarterie liegt, beheben. Das war deswegen kann ich mich auch so gut an Sie erinnern, eine der ganz seltenen Situationen, wo wir dann tatsächlich alles stehen und fallen lassen und hinfahren.
Das klingt ja wirklich dramatisch und Sie haben so besondere Worte benutzt wie Mittelgesicht, weiß nicht, haben Sie Zahnleiste gesagt? Das sind ja speziell Ihre Mundkiefer-Gesichtschirurgen-Worte. Mittelgesicht heißt, dass sozusagen Kiefer und wahrscheinlich auch Nasengegend einfach nach hinten gedrückt worden sind oder zertrümmert worden sind. Das ist das mittlere Gesicht, so kann man das wahrscheinlich erklären.
Mittelgesicht fängt an beim Orbitarrand, also ungefähr, wo die Augen Seiten, die Oberlider, Unterlider zusammenkommen. Das kann man gut sagen, das ist, wo das Mittelgesicht startet, obwohl der Bruch, der damit zusammenhängt, ein kleines bisschen höher immer ist. Es gibt so eine Naht von Geburt an, da neigt der Kiefer zu brechen. Mhm. So. Dann geht es durch die Orbitaboden, die Augenhöhlenböden. Die sind für uns ein ganz dünner Knochen, aber unglaublich wichtig, weil er eben diese Fettmenge, die um das Auge herum sich befindet und dafür verantwortlich ist, dass das Auge sich in jede Richtung drehen kann, ausschlaggebend wichtig ist, weil das die Spannung auf den Augenmuskeln hält, um überhaupt die Augenbewegung zu ermöglichen. Mhm. Wenn die Muskeln eine bestimmte Spannung nicht haben, können sie diese Bewegung ja gar nicht durchführen. Und das war bei ihr komplett kaputt, rechts mehr als links. Dann, wie Sie schon gesagt haben, der Nasensteg. Vom Orbitaboden geht es ja dann über quasi die Nasenbasis. Und dann geht es hintenrum, also wenn es hier oben gebrochen ist am Augenhöhle, dann geht es hinter dem Oberkiefer, die Wangenknochen, und bricht an der Verbindung der Wangenknochen zur Schädelbasis. Und das ist so die, wir nennen das bei uns die Pterygoidplatte. Und da bricht er auch durch. So machen wir auch die elektiven Kieferverlagerungen. Das hat eine ganz bestimmte Linie, die etabliert wurde im Ersten, Zweiten Weltkrieg, da hat man gemerkt, wie der Kiefer immer wiederkehrend vergleichbar bricht. Mhm. Und da gibt es ja verschiedene Grade und bei ihr war es der schlimmste Grad. Lefort 3, Wasmund 4. Das sind so Begriffe, die wir so haben, um Kieferbrüche einzuordnen.
Werbung.
Hallo, ich bin Annika Geißler vom Stern-Podcast Die Diagnose. Weißt du eigentlich, wie sicher dein Laptop vor Cyberangriffen ist? Oder wie geschützt dein Smartphone wirklich ist, wenn du im öffentlichen WLAN surfst? Die Wahrheit ist, ohne zuverlässigen Virenschutz und VPN machst du dich angreifbar. Aber die Lösung ist einfach. NordVPN bietet dir die All-in-One-Sicherheitslösung gegen Online-Bedrohungen mit dem integrierten Antivirus der neuesten Generation. Viele Antivirenprogramme werden erst dann aktiv, wenn sich die schädliche Datei schon auf deinem Gerät befindet. NordVPN fängt die Bedrohung schon proaktiv an der Quelle ab. Die App identifiziert gefälschte Online-Shops, blockiert betrügerische Websites und erkennt Phishing-Links. So verhindert sie Angriffe, bevor sie überhaupt starten. Mit umfassendem Schutz, ohne Aufwand, egal wo und wann. Mit NordVPN schützt du dich nicht nur gegen Betrug im Netz, den Download von Malware, nervige Online-Tracker und lästige Werbung. Du surfst schneller und mit mehr Privatsphäre. Außerdem warnt dich der Dark Web Monitor vor geleakten Daten auf versteckten Online-Marktplätzen, damit du genug Zeit hast, deine Passwörter zu erneuern und dein digitales Zuhause zu sichern. Schütze bis zu 10 Geräte, egal ob Smartphone, Laptop, Tablet oder Smart TV. Nutze die umfassende KI-gestützte Sicherheitslösung von NordVPN in nur einem Abo. Upgrade deine Online-Sicherheit mit einer All-in-One-Sicherheits-App. Sichere dir jetzt den exklusiven NordVPN-Deal plus 4 extra Monate unter www.nordvpn.com/diagnose. Risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie von NordVPN. Verstehe sehr viel anatomische Zusammenhänge, aber man kann es sich ein bisschen vorstellen, wenn da das Gefüge angebrochen oder zerstört oder zertrümmert ist, wie Sie gesagt haben. Die Augen sind ausschlaggebend und dass die sich gut bewegen können. Das heißt, die waren sehr schnell vor Ort, haben alles stehen und liegen lassen. War es eine lange OP?
Was wichtig ist für uns, ist, dass die Patienten erstmal lebendig in den OP-Saal kommen. So, und dass die Blutstillung, die Gerinnung, Hämoglobin, Urinabfluss, Körpertemperatur. Das heißt, genauso ausschlaggebend wie die Dauer der Operation ist natürlich die Vorbereitung, dass die Leute schön warm auf dem Tisch liegen. Kälte ist ganz furchtbar für Nachblutung und für Überleben. Dass die warm auf dem OP-Tisch liegen mit einem guten Kreislauf, sodass auch so. Aber es gibt eine Grenze, dass dann die Blutung begünstigt. Das heißt, wir haben erstmal eine halbe Stunde damit verbracht, diesen Kreislauf zu stabilisieren und zu schauen, bei welchem Blutdruck sie in einigermaßen Urinfluss, Abfluss hat und Körpertemperatur. Und dann haben wir angefangen zu operieren. Das dauerte, ich glaube, 2,5 oder 3 Stunden und endete damit, dass wir die Kiefer zusammengedrahtet hatten und die ganzen Zugangswunden, wir haben zum Teil die Wunden benutzt, die sie hatte, und zum Teil haben wir extra Schnitte gemacht, um dran zu kommen an die Knochen, und haben das dann alles verplattet. Und das Wichtigste, was wir gemacht haben, ist den Augenboden, der ein sehr dünner Knochen ist, mit einer Kunststofffolie zu versehen. Die ist aus dem gleichen Material gebaut wie Nahtmaterial, wie resorbierbares Nahtmaterial. Und das legt man an einigermaßen festen Punkten am Augenboden. Gleichwohl beachtend, dass man hinten an dem ganz kleinen Zugang zur Schädelbasis, wo die Gefäße laufen, da kein Druck ausgeübt wird. Und demzufolge ist für uns während der ganzen Operation eigentlich nur eine Sache wichtig. Und das ist, dass die Pupillen die gesamte Operation durch reaktiv sind. Und dass wir mit einer Pinzette an den Augenmuskeln ziehen können, um zu schauen, dass wir durch die Einlegen der Platte die nicht irgendwo eingequetscht haben. Und das war bei ihr besonders, weil wir hätten mehr Probleme erwartet, als dann waren. Sie hat das sehr, sehr gut mitgemacht. Das war schön. Die ist eine relativ fein gebaute Dame. Das bot sich eigentlich an. Und weil wir so früh operiert haben, war die Schwellung noch nicht so fortgeschritten. Das ist typischerweise so, dass die Leute über 2 oder 3 Tage ordentlich anschwellen, sodass manche Kliniken vollkommen nachvollziehbar sagen, am 5. Tag wird frühestens operiert. Wann die Schwellung ist dann zurückgegangen, kann man viel besser sehen, was ist. Und das ist auch vollkommen lege artis, das richtig das zu machen. Viele Leute regen sich auf, dass es nicht sofort operiert wird. Und bei ihr musste es sofort sein. Mhm. Und vielleicht war der Vorteil, dass wir so früh dran gekommen sind, bevor die Schwellung dann gravierend wurde.
OP damals ist gut verlaufen. Sie gesundete langsam, das kann man ja jetzt ein bisschen im Zeitraffer zusammenfassen. Sie hatten gesagt, es grenzt an ein kleines Wunder, dass das alles so gut, oder ein großes Wunder, dass das dann doch alles so gut am Ende gelaufen ist. Nun saß sie 10 Jahre später wieder bei Ihnen. Sie hatten gesagt, beim Schwimmen hatte sie Schmerzen im Gesicht und bei den Augen gab es Unregelmäßigkeiten. Was hatten Sie da im Kopf, auch als Sie von diesen stechenden Schmerzen beim Schwimmen gehört haben?
Der Gefühlsnerv, der die Wange versorgt, läuft als ungefähr Spaghetti-große Struktur im Orbiterboden. Und ich weiß, dass wir damals den Nerv nicht ordentlich gesehen haben. Also war mein erster Gedanke, da muss etwas an diesem Nerv sein, dass der Nerv in seinem Verlauf vernarbt ist Und die nächste große Sache war, wie groß ist die Augenhöhle? Also wo ist der Nerv? Und was ist das Volumen der trichterförmigen Augenhöhle? Und somit habe ich die erstmal zur CT-Aufnahme geschickt. Man kann durch drei verschiedene Zusammenstellungen der Bilder ein sehr genaues Bild machen davon, wie die Augenhöhle aussieht. Und da war schon deutlich, dass die rechte Augenhöhle wesentlich größer war als die linke. Und so bot sich an, dass ich den Augenboden wieder öffne, den Nerv suche, freimache und den Augenboden wieder aufbaue mit der gleichen Folie, die wir damals benutzt haben. Mhm. Das heißt, sie hatte eine eindeutige Begründung, nochmal dran zu gehen.
Orbiterboden, Sie haben es ja dann im Verlauf gerade nochmal genauer erklärt, ist sozusagen der Boden der Augenhöhle.
Und die Grenze zur Kieferhöhle. Mhm.
Kleine Zwischenfrage, hätte es auch sowas sein können, was Patienten ja auch oft vermuten und was es ja auch durchaus gibt im Alltag, ich weiß nicht, irgendein Nahtmaterial scheuert da noch von der OP oder irgendwas ist vergessen worden. Haben Sie über solche Sachen auch nachgedacht?
Wir sind ungewöhnlich, indem wir alle Platten, die wir reinbauen, bei allen Kieferbrüchen und allen Kieferumstellungen 6 Monate nach der Operation entfernen, sodass, als sie jetzt zu mir kam, auf der Computertomographie, keine Metallartefakte zu sehen waren und vor allen Dingen keine Verstreuung der Röntgenbilder durch die Metallplatten, sodass es in der Tat sehr gut machbar war, bei ihr die anatomischen Themen direkt anzuschauen. Es gab keine Streustrahlung, es gab keine Artefakte von Metall und demzufolge war das in diesem Falle nicht der Fall. Aber wie Sie sich vorstellen können, in so einer Klinikkonstellation kriegen wir Patienten von überall und auch noch mit Schusswunden, mit Metallplatten drin von früher, mit vergessenen Bohrern, mit vergessenen Nahtmaterialien, sodass ein Teil unserer Arbeit nicht bei dieser Dame sehr wohl darin besteht, diese Fremdkörper zu entfernen.
Könnten ja auch bei Unfällen Glassplitter sein, die man vielleicht nicht sieht im bildgebenden Verfahren und dergleichen.
Wir haben sehr häufig Menschen, die zu uns kommen mit einer Verhärtung in der Lippe, einer Verhärtung in der Nasenhöhe, in der Nasenspitze. Und manche sind Röntgen sichtbar, manche Gläser sind auch Röntgen sichtbar, manche sind es nicht, sodass wir als Chirurgen nicht lange zögern, als eine offene Inspektion durchzuführen. Und wir haben ja diese ganzen Fahrradunfälle. Ein beeindruckendes Beispiel ist Kokain mit E-Scooter, wo man dann auf den Bürgersteig fällt, also richtig hohe Geschwindigkeit, wo diese Fremdkörper von der Straße, die ja alles beinhalten, dann Stück für Stück im Operationssaal aus der Wunde rausgeholt werden.
Sie meinen, das ist ein klassischer Fall, E-Scooter zu fahren unter Drogeneinfluss und dann passiert sowas?
Die schlimmsten sehen wir leider mit E-Scooter mit unter Drogeneinfluss. Das sind die schlimmsten Unfälle, weil die vermutlich ungehemmt in der Geschwindigkeit sind und risikobereit sind, sonst sollte sie auch über Treppen fahren oder über Bürgersteigkanten oder so.
Noch mal zurück zu der Dame. Sie hatte von diesen Schmerzen berichtet. Sie hatten ja schon eine Vorstellung, was es sein könnte, haben diese bildgebenden Verfahren in Auftrag gegeben, da hat man was gesehen. Wie war das jetzt noch mal mit den Augen? Gab es da eine Unregelmäßigkeit, wenn sie vor Ihnen saß, dass sie sagte, mein eines Auge sah früher aber anders aus oder auf den Fotos von früher, ich erkenne mich da gar nicht wieder. Haben Sie das nachvollziehen können, dass da was zu sehen war?
Wir haben alle unsere Augen in der gleichen waagerechten Position. Wenn dem nicht so ist, gibt es ganz viele Themen, da gibt es ein Wort für, die orbitale Dystopie, eine horizontale Dystopie. Und dann macht es den Leuten unglaublich schwer, binokulär, also mit beiden Augen, zu sehen. Das gilt vor allen Dingen beim Runtergucken, beim Hochgucken. Und was sehr wohl der Fall war, ist, dass ihre Augen ungleich aussahen. Sodass ich schon wusste, dass da ein Problem ist mit dem orbitalen Volumen. Und dass das neben der Nervfreimachung einen wesentlichen Teil der Operation ausmachen würde.
Und wie konnte man sich nun diese Schmerzen beim Schwimmen erklären? Sie erzählen ja gleich weiter, was Sie gemacht haben, genau als Therapie und Behandlung und welche OP. Aber Ja, was hat das Schwimmen jetzt damit zu tun?
Wenn der Nerv, das kennt man aus anderen Situationen von den Unfallchirurgen, Wirbelsäulenchirurgen, nicht ordentlich funktioniert, ist es sehr, sehr schwer für diesen Nerven, die Intensität des Reizes ordentlich zu übersetzen ins Gehirn. Und es gibt verschiedene Sachen, die Schmerzen auslösen. Es gibt sogar Wind. Es gibt sogar eine Berührung, die so einen Stromschlag auslöst. Und bei ihr war das ja so, dass dieser Nerv läuft immer am Augenboden entlang am Dach der Kieferhöhle und kommt vorne unter dem Auge aus der Kieferhöhle raus und versorgt die Wange. Und als sie mir das geschildert hatte, war das deutlich, dass dieser kalte Wasserfluss von dem Schwimmen zusammen mit dem Luftdruck, den man unwillkürlich beim Schwimmen durch die Nase ausübt, dass das ein Reiz und das da für mich so sich anhörte, als würde der Nerv am Dach der Kieferhöhle frei liegen. Und dem war dann auch so. Also das war eine eindeutige Zusammenhang zwischen dem Wasser, der Temperatur des Wassers und der Luftausübung, was ja beim Schwimmen mehr ist als im normalen Leben.
Durch das dolle Atmen sozusagen.
Durch das dolle Atmen. Und man atmet ja beim Schwimmen immer aus der Nase aus. Mhm. Das ist ganz spannend, aber es gibt keinen Schwimmer, der nicht aus der Nase ausatmet.
Muss man das nächste Mal drauf achten, wenn Sie es jetzt gesagt haben. Nun war das klar, mit der Augenhöhle stimmte was nicht, die sah größer aus.
Korrekt.
Der Nerv wurde ja gereizt, leichter angetriggert durch leichte Reize. Gab es noch irgendwie auch einen Riss in einem Knochen oder war da noch irgendwas außerdem nicht in Ordnung, außer dass die Augenhöhle größer aussah auf den Aufnahmen?
Auf der CT-Aufnahme konnte man sehen, dass der Augenboden zwar in der falschen Position, aber sehr gut abgegrenzt war. Es hing auch nichts mehr vom Fett oder sowas in die Kieferhöhle hinein. Und was ich nicht sehen konnte, ist, ob dieser klare Abschnitt Knochen ist oder nicht Knochen ist. Und ich musste davon ausgehen, dass es noch nicht Knochen ist. Wenn es Knochen gewesen wäre, hätte dieser Nerv diesen Reiz ja ausgehalten. Wenn der Nerv komplett in der Knochenschale eingebunden geworden wäre, dann hätte der Nerv diesen Reiz ja nicht bekommen. Und weil das die Symptome doch so gravierend war, dass sie in der Tat große Mühe gemacht hat, uns nochmal aufzusuchen, deutete darauf, dass der Augenboden noch nicht, also dass er eine neue Rekonstruktion gebraucht hat. Ich hoffe, dass ich das...
Ja, das ist ja immer, man kann es sich anatomisch, glaube ich, ganz gut vorstellen. Wenn Sie von Augenboden sprechen, meint man ja sozusagen nicht den Augapfel an sich, den man sich vorstellen könnte, sondern den Boden, den Knöchern der Augenhöhle.
Den Knöchern, des Trichter an der Schädelbasis, wo das Auge
und dass da vielleicht noch was im Argen lag. Wie war das denn, als Sie gesagt haben, müssen wir nochmal operieren? Sieht so aus. Wie hat die Patientin reagiert?
Also es gibt ja 4 Antworten. Das eine ist, dass jede Operation von abzuraten ist, weil jede Operation eine Situation verschlimmern kann. Es gibt genug Operationen, wo wir an den Nerv rumoperieren und die Leute kriegen dann eine Trigeminusneuralgie, wo die ihr Leben lang Stromschläge, Schmerzen, spontane Schmerzen haben.
Das ist der Gesichtsnerv, der da verläuft und dann
wird es viel schlimmer. Der Gefühlsnerv zum Gesicht. Also ja. Das erste ist, versuche nichts zu tun, weil jeder Eingriff es schlimmer machen kann. Das nächste ist, Narben. Durch diese Operation würde ich dieser Dame wieder eine neue Narbe zutrauen. Und das Beeindruckende ist, dass im Gesicht die Unfälle unglaublich gut heilen. Und das war die zweite Geschichte. Also als erstes mache ich die Nerven schlimmer, Nervschmerzen schlimmer. Kann ja sein, dass sie gar nicht mehr schwimmen kann. Werde ich ihr neue Narben zufügen. Sie hat ja noch ein paar Restnarben, obwohl man die kaum noch sieht. Die dritte Sache ist, unter welchen Umständen würde ich sie operieren? Würde ich sie in örtlicher Betäubung operieren oder in Vollnarkose? Und die Vollnarkose hat ja auch ihre Risiken. Und die vierte Sache ist, was würde ich tun als Alternativtherapie, wenn ich sie nicht operieren würde? Und da gibt es viele Tabletten, die wir machen, auch lokale Nervtherapien mit Infrarotlampen, mit allem Möglichen. Und so komme ich zum vierten Punkt, die Aufklärung, dass wir dann versuchen, soweit möglich, also wirklich über alle Grenzen hinaus versuchen, die Patienten mit in diese Entscheidung hineinzubeziehen. Wobei es zu auffällig ist, dass je höher der Leidensdruck der Patienten ist, desto höher die Bereitschaft, etwas zu tun.
Und in diesem Fall, wie war das Ende des Gesprächs?
Ich habe einen unfairen Vorteil gehabt, indem ich die Frau schon durch die Operation begleitet habe und durch die Materialentfernung 6 Monate danach. Und das ist immer ganz gefährlich, weil man dann einen Vertrauensvorschuss genießt, der vielleicht falsch ist. Und ich denke, dass es manchmal gar nicht mal so falsch wäre, eine unabhängige Person zu fragen. Und weil dieser Vertrauensvorschuss da war, kombiniert mit dem Leidensdruck, war das klar, dass wir das machen wollten. Und das Beeindruckende ist natürlich, dass die Patientin so überzeugt war davon, dass sie dieses Thema gelöst haben will, dass wir das als Leidensdruck einordnen und dass der Erfolg der Operation sehr wohl mit dem Leidensdruck zu tun hat. Die Leute gehen motiviert in den Eingriff rein, die kommen zu all ihren Terminen. Das ist eine sehr, sehr positive Sache und das ist aus der Wissenschaft sehr wohl bewiesen, dass diese positive Gesinnung eine große Rolle spielt in der Entwicklung der postoperativen Nervschmerzen oder nicht. Der enttäuschte Patient hat eine höhere Chance, chronische Nervschmerzen haben, als der einfach begeistert ist. Mhm. Und deswegen war das ein bisschen unfair mir gegenüber, dass sie so schnell und genauso unfair ist es eigentlich, dass sie jetzt so gut durchgekommen ist, weil sie hat einfach selber so viel zu dieser Genesung beigetragen, dass das eigentlich alleine mit ihr zu tun hat. Ich denke wirklich, dass das nicht mit meiner Person oder mit der Klinik zu tun hat, sondern sie ist eine sehr motivierte Frau. Das war nicht ein Unfall, der unter irgendwelchen komischen Umständen passiert ist. Das war ein richtig tatsächlicher Unfall. Und die ist einfach so froh, dass sie lebt und hat eine ganz nette Beziehung aufgebaut zu einem, ich weiß nicht, ob die das wissen, zu einem alten Schulfreund, den sie jahrelang aus dem Auge verloren hatte. Und dieses sehen wir auch häufig, dass die Leute aus so einer Situation rauskommen. Und wenn das alles gut gelaufen ist, sie dann sehr oft in gesunde Beziehungen landen. Das ist auch interessant. Die sind nicht in ihrer Welt dann eingesperrt, sondern gehen hinaus in die Welt und suchen ihre Freude und suchen diese Verbindung. Mhm. Und das ist für uns immer wahnsinnig schön. Wissen Sie, wir machen Unfälle, wir machen diese zu große Kiefer, zu kleine Kiefer, schiefe Kiefer. Die Leute werden wach, es war alles, Knochen alles auseinandergesägt. Die werden wach, gucken sich im Spiegel an und haben nichts, sind einfach zufrieden. Und das ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Vorteil dieses Fachgebiets, dass wir doch sehr dankbare Leute haben.
Aber Sie haben gerade gesagt, es ist unfair. Sie haben Ihre Rolle jetzt so ein bisschen unter den Scheffel gestellt, sagen wir mal, Sie waren jetzt der technische und operative Helfershelfer.
Ja, mehr nicht.
Und dann ist es ja sozusagen im positiven Sinne unfair, dass sie dann so viel Vertrauen ihnen gegenüber hatte. So habe ich das dann auch richtig verstanden.
Genau.
Was haben Sie denn, also wie haben Sie die OP gemacht? Vollnarkose, örtliche Betäubung, was haben Sie genau gemacht?
Gut, wiederum das Risiko Auge. Wenn wir solche Eingriffe in örtliche Betäubung durchführen, wir sind zum Beispiel sehr aktiv mit Unterlidplastiken, Oberlidplastiken, wusste ich ja nicht genau, wie ich diesen Nerv so weit betäuben kann, dass ich den sicher mache. Und ich wusste auch nicht, wie sie das mitmachen würde, wenn es hinten im Auge bluten würde. Die Augenhöhle ist relativ unübersichtlich, sodass die Entscheidung dann zugunsten einer stationären Aufnahme war, wo ich in Ruhe mich auf die Wunde und die Operation konzentrieren konnte und nicht so sehr die Dame unterhalten musste. Das ist der eine Nachteil der örtlichen Betäubung, ist, dass es doch einen Unterhaltungswert für die Patienten gibt. Und die sind aufgeregt und in der aufgeregten Situation ist der Blutdruck höher, die bluten mehr, die Blutstillung ist ein bisschen schwieriger und bei jeder Bewegung wachen die mit. Also war die Entscheidung örtliche Vollnarkose in der Klinik. Ich konnte dann mit allen Leuchtmitteln, mit Hirnspatel, mit verschiedenen Instrumenten alles so weit aufpräparieren und vor allen Dingen den Nerv. Ich glaube, darüber freut sie sich am meisten. Und was ungewöhnlich war, da war eine ganz deutliche Narbe von dem Nerv auf den Knochen. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Glücksfall für sie, Glücksfall für den Arzt, dass man dann mit relativ standardisierten Richtlinien das beben konnte. Also das erste Ziel war, den Nerv aufzusuchen, den Nerv frei zu machen. Dann die gesamte Augenvolumen anzuheben und dann die neue Folie einzubauen und den Nerv so zu legen, dass er oberhalb der Folie liegt, sodass er nicht mehr in Kontakt kommt mit dem Kieferhöhlenboden. Und das Schöne war, dass sie die ganze Zeit während der Operation waren die Pupillen, also die Augen, waren reaktiv. Da war nicht ein Moment, wo mal eine Blutung hinterm Auge entstand. Und das war auch eine auffällig unblutige Angelegenheit. Es gibt tatsächlich Operationen, wir haben heute auch einen großen Krebspatienten behandelt. Und es gibt Situationen, die anders sind. Und bei ihr war das sehr, sehr nach dem Buche. Und das ist auch, wie gesagt, das freut uns für sie. Das ist ja nicht für sie schön. Mhm, weil die Leute haben auch manchmal mit ihren Schicksalen zu kämpfen, dass es irgendwas mal nicht so gelaufen ist.
Und wie lange dauerte der Eingriff?
Der dauert auch ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden. Mhm. Das ist schon ein bisschen mit geduldig, mit Vergrößerungsbrille. Und man will mit Nerven, das ist vor allen Dingen bei Nervchirurgie so, man muss mit diesen Nerven auch im Hals, im Mund, Schädelbasis, Auge sehr behutsam umgehen. Wir vertragen keine große Manipulation. Die Nerven sind, wie gesagt, wie so eine sehr gut gekochte Spaghetti. Da darf man sehr vorsichtig mit umgehen. Es wäre keine Kunst, die mal durchzureißen. Es wäre keine Kunst, mit einem Blutstillungsgerät den Nerv komplett lahmzulegen. Und was sehr schön war, wie gesagt, das ist einfach auch ein bisschen Glück, dass der Nerv in seiner vollen Länge freigelegt werden konnte. Den konnte man, wie gesagt, wie so ein Spaghetti hinlegen, die eine Folie drunter bauen und dann, wie gesagt, die Augenvolumen besser symmetrisieren. Das heißt, dass rechts mehr angepasst wurde an links.
Und da macht man das mit ein bisschen Fettgewebe, was man von woanders entnimmt?
Genau. Man muss da Fettgewebe importieren aus der Bauchdecke traditionell. Was sich in den Medien und in den Unikliniken ein bisschen durchsetzt, ist diese individualisierte Titangerüst. Man kann von einem Computertomogramm wirklich sehr, sehr effektiv ein Titan-Mesh bauen, der das genau aufbaut. Das Problem mit diesen Titan-Mesh ist, man muss sehr weit aufmachen. Man muss nicht so weit aufmachen mit diesen. Und das Metall ist dann wieder ein Konduit, also ein Gefühlsleiter für Hitze und Kälte. Und deswegen ist es etwas, was wir in St. Georg und in Mannhagen nicht so machen. Ich bin, wie gesagt, sehr aktiv mit Segeln, mit Rugby, mit Tennis, mit allem Möglichen, Trompete, und bin immer sehr bedacht, dass die Leute nicht zu viel Metall im Gesicht haben. Und deswegen ist diese individualisierte Sache bei den ganzen Kongressen immer da. Aber die Patienten leiden schon unter den Kältesymptomen. Und weil sie eine Nervkomponente hatte zu ihrer Sache, habe ich das nicht in dieser 3D-schicken Art rekonstruiert. Mhm. Das war auch nicht nötig. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass der Nerv so viel Metall ausgehalten hätte.
OP ist gut verlaufen. Nehme an, die Patientin ist relativ schnell wieder auf die Beine gekommen. Wie geht's ihr heute und wie sieht das alles aus?
Der Schnitt unterm Auge läuft ja in dem Verlauf einer Falte. Die sieht man später mit 60, 70 Jahren. Davor sieht man die noch nicht so sehr. Wir schneiden immer in dieser Falte, sodass die Narbe selber nicht sichtbar ist. Ich habe ja auch kein Metall eingebaut, sodass ich diese Narbe nicht revidieren musste, um wieder ranzugehen 6 Monate später für die Narbe. Und es gibt eine ganz schöne Art, so eine Hautwunde zu nähen, wo man innerhalb der Haut näht, knotet, nach 5 Tagen die Fäden rausmacht und fertig. Und die war glücklich. Das Schöne für uns ist dieses nicht 1000 Rezepte und 1000 Krankschreibungen, sondern ich bin hier zum Krankschreiben. Vielen, vielen Dank. Und da ich manchmal mit meinem Gewicht kämpfe, ist bei uns ein Witz, dass wir gerne möchten, dass die Patienten uns kein Essen bringen als Dankeschön. Aber das ist schon so eine Geschichte, dass die Leute dann mit Geschenken ankommen. Und das ist schön. aber das muss nicht sein. Aber
also sie kein war sehr, Wein und keine Pralinen für
kein
sie.
Keine Schokolade, kein Wein, kein nichts, höchstens Literatur, obwohl Literatur auch gefährlich ist, weil manchmal kriegt man Geschenke, mit denen kann man nicht so viel anfangen. Aber was bei uns immer so ist, jeden Tag, ich gehe heute Abend wieder auf Visite für die Patienten, die wir heute operiert haben, und das ist natürlich für uns ein Segen, wir haben ein sehr privilegiertes Fachgebiet.
Wie ist es denn mit dem Schwimmen jetzt?
Perfekt. Sie ist glücklich.
Sie lächeln nur und nicken mit dem Kopf.
Ja,
das funktioniert alles wieder.
Das funktioniert alles wieder. Und das Interessante ist, dass sie fühlt sich wie vor der Operation. Das ist komisch. Das ist komisch. Das ist also nicht, als hätte dieser Unfall zu einer lebenslangen Beschäftigung mit dem Thema geführt, sondern es ist der Eindruck da, dass dieser letzte Eingriff hat noch die letzten Wogen geglättet. Das Thema ist für sie abgehakt. Sie hat eine Beziehung, sie fährt weiterhin Motorrad. Und das Einzige, was ist, dass sie jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger ist mit Sachen. Aber sie schwimmt, sie hat eine Beziehung und ist glücklich. Das Schöne ist, sie ist glücklich, sie hat keine Taubheit in der Wange. Und das hätte aber alles auch kommen können, ist aber nicht.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.